Liebe Geschwister, einen wunderschönen Sabbat. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid erholter als ich. Ich hatte heute einen Mittagsschlaf gemacht, aber es hat nicht gereicht. Ich bin auch noch ein bisschen müde. Aber beim Predigen geht das ja meistens vorbei, ne? Von daher, ja, so muss es dann sein. Habt ihr genug Sauerstoff? Seid ihr fit, wach? Sollen wir ein bisschen Fenster aufmachen? Ja? Kann bitte jemand das Fenster aufmachen? Sigi, geht das? Kriegst du das hin? Kannst du bitte das Fenster aufmachen? Ja? Weil, wenn wir lange in einem Raum sitzen und den Sauerstoff verbrauchen, dann, wenn der Heinz nicht da ist, genau, danke. Es fällt sofort auf, wenn der Heinz nicht da ist, ne? Alle Fenster sind zu. Da. Ja. Ja, wortwörtlich dann. Ja. Weil sonst hätte ich auch nichts dagegen, wenn ihr aufstehen wollt, euch mal kurz strecken wollt, um wieder wach zu werden oder wach zu bleiben. Aber wer wach ist, ist sowieso gut dann. Ich kann mich erinnern, so vor vielen Jahren mittlerweile, ich klinge so alt, ne? Wurde ich mal angesprochen nach einer meiner ersten Predigten mit der Frage, Arthur, kannst du dir nicht vorstellen, Prediger zu werden? Wie alt war ich so? 16, 17, ne? Und da macht man sich schon Gedanken, wenn dann eine Person kommt und dich darauf aufmerksam macht, dann okay, kann man das mal beiseite schieben. Aber da kamen tatsächlich so eine Hand von Leute, die so nach dem Gottesdienst, nach den Predigten, die ich gehalten habe, meinten, Arthur, das könnte was werden. So, geh doch mal Theologie studieren. Und da habe ich gedacht, okay, cool. Also wenn es das braucht, was habe ich denn von meinen Pastoren erlebt? Ne? Ich habe sie ja meistens im Gottesdienst erlebt, wenn sie gepredigt haben und darüber hinaus weniger. Ne? Also weiß man gar nicht, was macht der Pastor denn eigentlich unter der Woche? Ne? Der sitzt im Bett, schläft, macht ein bisschen Predigtvorbereitung und das war's dann schon. Ne? Wie wenig weiß man denn schon? Ne? Was? Ja. Aber von den Eindrücken, die ich als Teenager, Jugendlicher hatte, dachte ich mir, gut, warum nicht? Kann man ja mal machen. Ne? Und dann Abitur 2011, dann Theologiestudium 5 Jahre, 2017 dann fertig, Beginn mit dem Berufsleben. Und dann in dem ersten Jahr war das auch so total entspannt, weil da gab es einen Mentor und da hieß es, ja, wenn du irgendwas verbockst, kein Problem, der Mentor, der hält den Kopf dann hin, ne? Also üb dich aus, probier dich aus, alles kein Problem. 2019 ging es dann für mich richtig los, als ich dann versetzt wurde, meine erste eigene Gemeinde bekam und direkt gespürt habe, dass sich die Erwartungshaltung verändert hat. Weil da war ich jetzt nicht mehr der Anfänger, ich war nicht mehr der Student, ich war jetzt der Pastor. Und welche Erwartungen dann so unter den Leuten da sind, so ganz unterschiedliche Erwartungen von A bis Z ist alles dabei, hat mir schon von Anfang an zu denken gegeben, kann ich das denn alles leisten, so, ne? Geht das denn überhaupt alles, dass man dann vor allen Dingen alle Leute zufrieden hält, ne? Und da habe ich schnell gemerkt, na okay, das von dem Gedanken, alle zufriedenzustellen, muss man sich so schnell wie möglich verabschieden. Das funktioniert ja gar nicht, ne? Aber wie gehst du dann um, vor allem wenn es heiklere Situationen gibt? Ich will euch eine schildern, vielleicht habe ich das schon mal gemacht, ne? Wenn es auch innerhalb von Gemeinde mal knatscht und deswegen mal so am Rande, die Frage an dich, wann hast du dich das letzte Mal gestritten? Na, ihr müsst das nicht beantworten, ne? Denkt mal ein bisschen drüber nach. Wann ist der letzte Streit her, den ihr hattet, wo ihr direkt gespürt habt und gemerkt habt, boah, das ist gerade echt unangenehm. Das ist gerade unangenehm. Ich hatte eine so eine Situation, die war 2020, Pandemie, ne? Gemeinden sind alle zu und nachdem die Gemeinden wieder öffnen durften, mussten wir Auflagen erfüllen, das war für alle irgendwie seltsam und unangenehm, weil plötzlich auch Gemeinden zu Aufpassern gemacht wurden, die wir eigentlich nicht sein wollen. Und ich hatte dann, wir hatten tatsächlich auch ein bisschen Schwierigkeiten zwischendrin mit dem Gesundheitsamt, ne, weil die dann vorbeigekommen sind und dann mussten sich die Juristen einschalten, das war ziemlich tricky, ziemlich herausfordernd. Aber vorher schon habe ich mir dann aufs Herz gesetzt, dass ich ein bisschen mehr aufpassen möchte, dass wir als Gemeinde nicht in ein negatives Licht gerückt werden. Was habe ich gemacht? Ich bin in die Gemeinde rein, habe alle Stühle rausgerotiert, die mehr waren als erlaubt. Und gerade an dem Sabbat waren dann über 50 Leute da, aber wir durften nur 35 Leute reinlassen. Wir hatten schon 40 Leute drinne. Und ich stand dann also vor der Tür und habe alle Leute nach Hause geschickt, die nicht mehr kommen, die zu spät gekommen sind. Und dann gab es so Leute, Geschwister, die so liebevoll waren und sagten, hey, wenn sie da sein wollen, dann fahre ich gerne nach Hause, dann können die Leute meinen Platz nehmen, ne? Damit sie wieder in den Gottesdienst kommen können. Total, also eine sehr angespannte Situation. Und dann stehe ich da vor dieser Tür und dann schreit mich eine Schwester aus der Gemeinde an, weil ich sie jetzt nach langer Zeit wieder gekommen ist und dann schickt sie der Pastor nach Hause. Ihr merkt schon, stellt euch vor, ich würde euch nach Hause schicken. Das ist, boah, wie kann man sowas machen, ne? Wenn man mal die Rollen tauscht, spürt man schon, okay, das ist total schmerzhaft. Wenn mein Pastor mich nach Hause schickt, weil ich zu spät gekommen bin, kann ich schon verstehen. Aber wenn man nochmal 2-3 Schritte zurücktritt und denkt, ich bin jetzt ein Nachbar im Umfeld der Gemeinde und dann sehe ich, wie die Geschwister dort vor der Tür sich anschreien. Das ist doch auch irgendwie seltsam. Auch nicht so fair für Gemeinde, für Kontext. Was ist das für ein Zeugnis für Gemeinde? Wie geht man damit um, wenn man miteinander streitet? Streit kommt immer mal wieder vor, das ist klar. Und ich habe das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, in der Menschen verlernt haben, miteinander zu streiten. Auf eine positive, auf eine konstruktive Art und Weise. Und ich glaube, dass wir tatsächlich auch von Jesus lernen müssen, wenn es um das Thema Streit geht. Deswegen möchte ich mir mit euch heute eine Passage aus dem Matthäus-Evangelium anschauen, zum Ende des Lebens Jesu hin, in Matthäus Kapitel 26 und dort ab Vers 47. Es sind wirklich die letzten Momente im Leben von Jesus hier auf der Erde. Es ist die Situation seiner Gefangennahme. Matthäus Kapitel 26 und hier heißt es ab Vers 47. Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der 12, und mit ihm eine große Menge mit Schwertern und Stöcken, von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Der ihn aber überlieferte, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, wen ich küssen werde, der ist es, den ergreift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Dann traten sie heran und legten die Hände an Jesus und ergriffen ihn. Was für eine herzzerreißende Szene. Jesus, der Rabbi, der seine Jünger 3,5 Jahre ausgebildet hat, der ihnen alles ans Herz gelegt hatte, was von Seiten Gottes als Botschaft des Evangeliums hier auf die Erde kommen sollte, er erlebt, wie einer seiner eigenen Nachfolger ihn verrät. Das ist schon traurig genug. Wie er dann ergriffen wird, auch in, obwohl er ja, und das wissen wir, unschuldig ist. Da würde man definitiv festhalten, ich glaube, da könnt ihr mir zustimmen, das ist ungerecht. Das ist ungerecht. Das löst etliche Gefühle aus an, wie kann das denn sein? Jesus, wie kann das sein? Du hast doch nichts getan und was machen diese Leute mit dir? Dann heißt es weiter in Vers 51. Und siehe, einer von denen, die mit Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm das Ohr ab. Jetzt glaube ich nicht, dass wir irgendwie Schwerter zu Hause haben. Ne? Der Jünger hat eins dabei. Ja, genau, nur das, richtig. Dieser Jünger hat eins dabei. Und er greift zu dem Schwert. Warum? Weil er sieht das Unrecht, das Jesus widerfährt, und er versucht, dieses Unrecht wieder zu lindern. Er versucht, dieses Unrecht wieder gerade zu rücken, und da überlegt er sich, welche Option habe ich denn jetzt eigentlich? Soll ich Jesus einfach gehen lassen? Das ist keine Option. Welche Option habe ich sonst? Sein Impuls ist Gewalt. Ich kann zum Schwert greifen. Ich kann mich wehren. Und er macht das. Und er greift zum Schwert und er haut diesem einem Soldaten oder Mann, der Jesus angreift oder festhält, das Ohr ab. Er greift zur Gewalt. Und die Antwort Jesu ist daraufhin in Vers 52. Da spricht Jesus zu ihm, stecke dein Schwert wieder an seinen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Wie sollten denn die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Jesus sagt erstmal Halt. Jesus zieht diese Linie, wenn es um körperliche Gewalt geht, und er sagt, nein, so sind wir nicht. So etwas machen wir nicht. Und obwohl das Anliegen vielleicht gerechtfertigt wäre, ein Unrecht wieder gerade zu rücken, sagt Jesus nicht auf diese Art und Weise. Denn wer das Schwert nimmt, wird auch durch das Schwert umkommen. Und Jesus verweist dann darauf, dass er zu jedem Zeitpunkt im Gebet zu Gott sagen könnte, was er will, nämlich 12 Legionen, und die Engel kommen und die machen alles dem Erdboden gleich. Wenn er das gewollt hätte, wenn Gewalt die Option wäre, die Jesus unterstützt hätte, dann hätte er ganz andere Optionen gehabt. Aber das wollte er eben nicht. Das heißt, Gewalt war für Jesus keine Option. Wenn aber die Jünger sehen, dass Jesus festgenommen wird, sie können ihn nicht einfach befreien, ohne Gewalt anzuwenden. Was sollen die dann machen? Was sollen sie dann machen? Und wenn wir jetzt weiterlesen, sehen wir, was ihre Reaktion ist. Ab Vers 55 lesen wir: In jener Stunde sprach Jesus zu den Volksmengen: Seid ihr ausgezogen, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken, mich zu fangen? Täglich saß ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber dies alles ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt wurden. Da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Wer beim Lesen der Bibel über diesen Vers am Ende stolpert und sieht, dass die Jünger geflohen sind und Jesus verlassen haben, habe ich mich lange gefragt, liebe Jünger, wie könnt ihr nur? Wie könnt ihr Jesus hier im Stich lassen? Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto ratloser werde ich. Weil ich mir die Frage dann stelle, was hätten sie denn noch tun sollen? Da ist Jesus gefangen genommen mit einer Vielzahl von Leuten. Sie versuchen, ihn gewaltsam zu befreien, und Jesus sagt nein, nicht auf diese Art und Weise. Was sollten sie sonst machen? Wie hätten sie das verhindern können? Im Kontext von Jesus ist ja deutlich, Jesus wollte gar nicht, dass das verhindert wird. Er wollte, dass die Schriften erfüllt wurden, damit Erlösung an die Menschheit gelangen kann, weil er in seiner Liebe bereit war, für sie zu sterben. Aber wie schwer ist es für die Jünger, das zu akzeptieren? Und dann bleibt ihnen nichts mehr an Werkzeugen übrig, um Jesus zu befreien. Was sollen sie sonst machen? Und sie laufen weg. Weil sich gerade in diesem Moment, spätestens in diesem Moment, alle ihre Erwartungen zerschlagen haben. Wenn sie noch eine Resthoffnung hatten, dass sie mit Jesu Kraft und Jesu Hilfe die Römer nach Hause schicken würden, war spätestens an diesem Punkt klar, nee, das ist nicht der Weg, den Jesus gewählt hat. Und Jesus sagt ganz klar, nicht mit Gewalt sollt ihr Probleme lösen. Jetzt sind wir nicht immer in solchen Situationen, wo es auf Leben und Tod ankommt. Und trotzdem kann ich mich erinnern an die vielen Gespräche und Diskussionen und Streitmomente, in denen es sich vielleicht doch so anfühlt. In denen man bei wichtigen Punkten miteinander eine Lösung finden muss, miteinander streitet, weil unterschiedliche Ansichten aufeinander prallen. In unserer Gesellschaft heute sehen wir das überall. Wenn unterschiedliche Ideen aufeinander prallen, wie Menschen dann miteinander umgehen. Umso wichtiger ist es, dass wir in der Gemeinde einen liebevolleren Umgang miteinander haben. Dass wir im Streit miteinander zu besseren Lösungen kommen. Aber das bedeutet auch, dass wir streiten müssen. Und das klingt jetzt sehr seltsam. Weil wir bei Streit immer eine gewisse Vorstellung haben, ne? weiß nicht, wer von euch in einem familiären Umfeld zu Hause vielleicht bei den eigenen Eltern gesehen hat, dass bei Streitigkeiten es immer gescheppert hat. Na? Und dann gewisse dicke Luft in der, also die Atmosphäre dick war, in, also in der, ich weiß nicht, ihr wisst, was ich meine, ne? Es gab dicke Luft so, ne? Na? Und dann weiß man, spürt schon, die Leute gucken sich an, Mama und Papa gucken sich an und da ist so gefühlt, kommst du nicht durch so. Und dann irgendwann ist diese dicke Luft weg und man weiß auch nicht genau, wie ist es dazu gekommen. Es gibt etliche Eltern, die meinten, okay, lasst uns nicht vor den Kindern streiten. Bei den Eltern, die das versucht haben, ne, kannst du das wirklich verheimlichen? So? Die Kinder kriegen das ja trotzdem mit. Das Problem ist dann ja nur, dass diese dicke Luft einfach nicht greifbar ist. Sie ist einfach im Raum und du weißt nicht, warum ist hier gerade dicke Luft. Und plötzlich ist diese dicke Luft weg und du weißt auch nicht, wie hat sich diese dicke Luft aufgelöst. Sprich, ich bin kein Freund von der Aussage, wir dürfen nicht vor Kindern streiten. Es muss Regeln geben. Es muss Regeln geben, klar, mit denen man streitet, weil Kinder auch sehen müssen, wie können wir einen Streit auflösen. Weil jeder hat Positionen, die ihm wichtig sind, die ihm am Herzen liegen. Aber letztlich in der Gemeinde müssen wir einen Kompromiss finden. Wir müssen Kompromisse finden, auf die wir uns alle einigen können, auch wenn sie nicht optimal sind. Warum? Weil das, was uns in der Gemeinde eint, nicht deine oder meine Meinung ist, sondern das Evangelium. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, diese unterschiedlichen Standpunkte insoweit auf den Kern runterzubrechen und das Evangelium voranzutreiben. Und das werden wir nicht schaffen, wenn wir nicht miteinander reden. Oft ist es so, dass man Predigten hält und die Leute, die es betrifft, sind gar nicht da. Ne? Aber vielleicht ist auch für dich was dabei. Ich habe aus meiner Kirchenerfahrung, die jetzt auch so um die 25 Jahre ist, beobachtet, dass Menschen im Gemeindekontext oft sagen, eigentlich bin ich gar nicht dieser Auffassung, aber um des Friedens Willens habe ich nichts gesagt. Weil hätte ich was gesagt, dann wäre es explodiert. Und das wäre ja schlecht gewesen. So, wenn wir so vorgehen, bedeutet es letztlich, dass deine Meinung gar nicht gehört wurde. Es bedeutet, dass du gar nicht zum Ausdruck gebracht hast, was dich bewegt und dein Gegenüber denkt, ist doch alles cool. Es ist doch alles entspannt. Dabei ist das gar nicht der Fall. Zur Wahrheit gehört, dass wenn wir unterschiedliche Positionen haben, wir diese zum Ausdruck bringen müssen. Damit uns allen klar ist, wir haben unterschiedliche Standpunkte bei gewissen Fragen. Jetzt ist natürlich die Herausforderung, dass Leitung in der Gemeinde zusehen muss, dass es trotzdem vorangeht, indem wir, und das ist das Ideale, jeweils unsere eigene Position nicht zu ernst nehmen und uns selber dadurch nicht zu ernst nehmen, weil uns das Wohl der Gemeinde immer wichtiger sein muss als die eigene Position. Für mich ist es wichtig, dass wir in der Gemeinde eine Atmosphäre schaffen, bei der wir keine Angst haben, dass etwas explodiert. Vielleicht kennt ihr so, deswegen war die Frage, wie lange ist dein letzter Streit zurück? Wenn jemand von euch gar nicht streitet, dann kann es ja sein, dass man eher zu den Menschen gehört, die man im Englischen People Pleaser nennt. Ist euch der Ausdruck ein Begriff? People Pleaser bedeutet, ich will es den Menschen recht machen. Ich werde meine Meinung immer so anpassen, dass möglichst niemand verletzt ist. People Pleasing bedeutet letztlich, immer dort, wo ich spüre, dass meine Position gerade aneckt, weiche ich meine Position auf. Wenn ich das tue, merke ich aber über Zeit und Dauer, wie viel Kraft mich das kostet. Das ist nicht gesund. Erinnert ihr euch an die Apostelgeschichte, wo die Rede davon ist, man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen? Das ist für mich ein Grundprinzip, das hier mit reingehört. bei dem wir in unserer Angst vor Menschen, Menschen zu gefallen, vielleicht vergessen, will ich Gott gefallen. Und das ist ein Riesenspannungsfeld. Ich glaube, dass wir lernen müssen, wenn Gott uns etwas aufs Herz legt, das zum Ausdruck zu bringen, auf eine liebevolle Art und Weise, die nicht fordernd ist. Weil wir sehen bei Jesus, gerade in den letzten Kapiteln seines Lebens, wie viel Unrecht ihm begegnet ist und er aber daraus gar keine große Sache gemacht hat. Und ich glaube, der Knackpunkt liegt auch für uns in unserer Beziehung zu Gott. Wenn ich mich als Kind Gottes geliebt weiß und weiß, dass Gott etwas mit mir vorhat, dann kann es mir fast egal sein, was andere Leute denken. Was für mich dann wichtig ist, ist, dass die Menschen, mit denen ich gemeinsam Reich Gottes baue, dass die auf meiner Seite sind. Weil ich nicht meine Position aufweichen muss, weil wir diese teilen aus dem Wort Gottes heraus. Und ich sein darf und ich leben darf, ohne mich aufzuweichen. Es gibt für uns als Gemeinde eine wichtige Aufgabe, indem wir lernen, miteinander zu sprechen, ehrlich miteinander zu sein und selbst auszuhalten, wenn denn mal jemand an die Decke geht. Die Frage ist, darf man denn mal in der Gemeinde auch wütend werden? Na? Ich würde sagen, nicht unbedingt im Gottesdienst, nicht während der Predigt, ja, vielleicht so nach dem Gottesdienst, ja. Aber auch in Gemeinde dürfte man ja eigentlich wütend werden. Weil nehmen wir mal an, du bist wütend, denkst dir aber, jetzt muss ich mich zusammenreißen. Dann könnte es ja bedeuten, dass du dich jetzt verstellst und deinem Gegenüber sagst, durch dein Verstellen, das ist gar kein großes Thema für mich. Wenn du aber wütend bist, darfst du wütend sein? Der Punkt ist halt, wie bringen wir Wut zum Ausdruck? Wütend zu sein ist nicht das Problem. Wut zu haben ist nicht das Problem. Das Problem ist dann, was mache ich denn, wenn ich wütend bin? Was mache ich dann? Ne? Hau ich auf den Tisch? Schreie ich jemanden an? Das sehen wir ja vor allem im Internet und auch um uns herum. Etliche Ausfälle, bei denen wir sagen würden, das entspricht nicht dem Willen Gottes. So war es bei mir auch vor ein paar Monaten. Da habe ich Cheyenne am Bahnhof abgeholt. Und während ich auf sie gewartet habe, vielleicht habe ich das schon erzählt, haben sich zwei Menschen da angegriffen. Haben sich geschlagen, haben sich angeschrien. Und ich stehe dabei und frage mich, was soll ich jetzt machen? Zum Glück war jemand gedankenschnell, hat die Polizei angerufen, die kam, hat das Ganze geklärt. Aber man merkt, wie schnell die Leute an die Decke gehen und dann plötzlich gewaltsam und gewalttätig werden. Und Gewalt in den letzten Tagen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, war in den Medien ein Riesenthema. Weil Menschen nicht mehr in der Lage sind, ihre Differenzen mit Worten zu klären. Und wir in der Gemeinde lernen müssen, ebenso echt und ehrlich miteinander zu sein. Auf eine Art und Weise miteinander umzugehen, die dem Wesen Jesu entspricht. Bei der wir einander immer die besten Motive unterstellen, versuchen, möglichst viel Verständnis zu haben, aber gleichzeitig, wenn es halt hart auf hart kommt, auch sagen müssen, lieber Bruder, liebe Schwester, bis hierhin. Aber wenn du darüber hinausgehst, wissen wir als Gemeinde nicht, wie wir mit dem umgehen sollen. Das gibt es ja auch. Es gibt ja manchmal Differenzen, die so stark sind, dass auch Gemeinde eine Herausforderung erlebt. Möge Gott uns allen Weisheit geben, dass wir möglichst alle unsere Konflikte auflösen können. Auf eine friedliche Art und Weise, die dem Wesen Jesu entspricht, einander Wertschätzung zum Ausdruck bringt und einander erbaut. Erbauen bedeutet nicht, dass wir einander immer nach der Nase reden. Erbauung bedeutet, dass wir einander sagen, was wir hören müssen und wir manchmal ins Gebet gehen müssen, bevor wir etwas sagen. Aber es bedeutet nicht, dass wir jeden Streit aus dem Weg gehen, weil wir Angst haben, das könnte dann ja explodieren. Wenn es explodiert, ist es ein heißer Konflikt. Heiße Konflikte können gelöst werden. Das ist was Gutes. Heiße Konflikte können gelöst werden, aber wenn ein Konflikt eine Woche, einen Monat, ein Jahr alt wird, vielleicht einen Enkel kriegt, dann kannst du den nicht lösen. Kalte Konflikte kannst du schwer auflösen. Und die setzen sich dann in deinem Inneren ab. Und dann kommst du in die Gemeinde und du siehst Schwester XY oder Bruder XY und irgendwie hast du ein mulmiges Gefühl, weil du weißt, da war doch was vor ein paar Jahren. Aber damals hast du dich nicht getraut, was zu sagen. Du hast nicht getraut, dich zu sagen, liebe Schwester, du gehst mir auf die Nerven. Du hast mir letzte Woche 500.000 Sprachnachrichten geschickt, das nervt. Darf man sowas sagen in der Gemeinde? Ja, definitiv darf man sagen, wenn man an seine Grenzen stößt und sagt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Gemeinde hat eine sehr hohe Toleranz und Gott sei Dank ist das so. Aber es bedeutet nicht, dass wir uns in der Gemeinde alles antun müssen. Nee, warte, wie sagt man das richtig? Gefallen lassen. Danke dir. Vielen Dank. Ja. Wir dürfen zum Ausdruck bringen, wo wir in unsere Grenzen stoßen, weil wir nur in diesem Fall wirklich ehrlich miteinander sind. Wenn wir etwas aus Herzen geben und bereit sind, etwas von Herzen zu geben. Wenn wir es ehrlich tun. Aber wenn wir schon spüren, das geht über meine Kräfte hinaus, aber ich traue mich nicht, das zu sagen. Das muss ja nicht einmal als Vorwurf formuliert werden. Man kann sagen, du pass auf, das wird mir gerade zu viel. Könntest du das bitte lassen? Komm in einem Jahr nochmal auf mich zu. Na? Ja, ich überspitze. Also ich schwer da die richtige Lösung zu finden. Ne? Aber lasst uns mehr miteinander reden. Die Konflikte, die Jesus hatte, und er hatte ja auch etliche Konflikte, da sehen wir nie, dass Jesus krass an die Decke geht, gewaltsam wird, bis auf das eine Mal, wo er dann im Tempel ist, ne? Und dann sagt so, Leute, was soll das mit dem Geld hier? Ja. Aber sonst, wenn er mit den Pharisäern redet, sagt er ihnen immer ganz klar, was er sagt, was er sagen will. Manchmal wirkt es auf mich beim Lesen, wenn er mit den Pharisäern spricht, die ihm in seiner Zeit begegnen, dass er auch sehr, sehr direkte Worte zu ihnen hat. Weil er sie erreichen will, weil er sie retten will. Nicht, weil er sie verurteilt. Aber wir dürfen auch klare Worte miteinander reden. Aber es geht nur dort, wo wir einander gewöhnen, so miteinander zu reden. Aber dadurch, dass wir vielleicht in unserem Elternhaus daran gewohnt sind, dass man über Streitigkeiten nicht spricht, dass man irgendwo hinter verschlossenen Türen Konflikte auflöst und nicht direkt mit der betroffenen Person. Und in dem Fall damals waren die Kinder ja, sind wir Kinder auch betroffene Personen gewesen. Wir können einander beibringen, wir können einander helfen, Konflikte aufzulösen. Weil manchmal ist der Konflikt, vor dem wir so viel Angst haben, eigentlich nur ein Gespräch von einer Lösung entfernt. Und meistens ist das, was wir uns vorstellen, was eintreten könnte, gar nicht das, was am Ende passiert. Weil dadurch, dass wir aufeinander zugehen, einander die Liebe Gottes nahe bringen und die Wertschätzung dadurch, dass wir das Gespräch suchen. Was ist mehr Liebe? Auf jemanden zuzugehen, mit dem ich ein Problem habe oder mit dem ich etwas klären will oder so zu tun, als hätte ich das Problem nicht. Das kann auf der einen Seite egoistisch sein, weil ich einfach Angst habe, etwas könnte explodieren, Leute könnten schlecht von mir denken. Es kann auch egoistisch sein, ein Gespräch nicht zu suchen, einen Konflikt nicht zu lösen. Es muss aber nicht. Manchmal haben wir auch einfach Angst. Und das sehen wir in der Bibel auch, dass wenn Menschen Angst haben, das auch okay ist. Denkt an die Jünger. Die Jünger sehen, dass ihr Herr und Heiland gerade abgeführt wird. Sie versuchen ihm zu helfen, aber sie wissen nicht wie. Weil die eine Art und Weise, die ihnen einfällt, Jesus praktisch verbietet. Was bleibt dann übrig? In dem Fall laufen sie weg. Und wir sehen das jetzt im Rückblick und sagen, ey, das war doch nicht richtig. Es war doch nicht richtig, wegzulaufen. Aber lasst uns alle mal von unserem hohen Ross runterkommen. Wie oft sind wir schon weggelaufen? Vor schwierigen Gesprächen, die so leicht oder viel leichter hätten aufgelöst werden können. Was ich damit sagen will, es ist okay, wenn wir Angst vor Konflikten haben. Wenn du dich in deinem Kopf einschätzen müsstest, in einer Skala von 1 bis 10, von dünnhäutig im Sinne von, es geht mir alles sehr nah, bis hin zu 10, boah, ich könnte jede Woche streiten, ich würde mich gar nicht jucken. In einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du dich einordnen? Das musst du nicht sagen, gehst in deinem Kopf durch. Und da wird uns, wenn wir drüber reden, auffallen, wir sind alle so unterschiedlich. Nicht jeder ist dazu gemacht, viele Konflikte zu haben. Aber manchmal, wenn wir eher feinfühlig sind und dünnhäutig, unterschätzen wir uns selbst. Weil wir doch in der Lage sind, zum Ausdruck zu bringen, wie wir Dinge sehen. Und dann ist die Aufgabe, die wir haben, zu verstehen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Dass Gott uns einen Selbstwert gegeben hat und wir unsere Ansichten auch sagen dürfen. Weil wenn wir in einer Gesellschaft leben, bei der wir uns gar nicht mehr trauen, mit Menschen ins Gespräch zu gehen, ist auch etwas nicht ganz richtig. Die Art und Weise, wie wir das tun, wie oft wir Leute ansprechen, wie oft wir ihnen auf die Nerven gehen, wenn sie einmal schon signalisieren, dass sie das nicht wollen, ist ja klar, dass wir uns dann ein Stück weit zurückhalten, weil Menschen Entscheidungen treffen dürfen für sich. Aber es darf nicht bedeuten, dass du deine Ansichten immer zurückhalten musst. Dass, wenn du etwas sagen möchtest, jemand das Recht hätte, dir den Mund zu verbieten. Letztlich leben wir in einem Land, in dem wir Meinungs- und Religionsfreiheit haben. Offiziell. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Offiziell ist das so und ich glaube, dass wir mehr von diesem Recht Gebrauch machen sollten. Weil die Positionen, die wir als Christen haben, sollen ja auch förderlich für die Menschen sein, die sie hören wollen. Aber wenn wir Angst haben, dass wir die Wahrheiten des Evangeliums und der Bibel nicht mehr sagen dürfen, dann glaube ich, werden wir dem Auftrag Jesu auch nicht gerecht. Und das ist ein Spagat, den wir gehen müssen, bei dem ich keine pauschale Lösung kenne. Wir müssen uns mehr führen und leiten lassen. Und gleichzeitig verstehen, dass die Last dieser Aufgabe bei Jesus liegt. Er uns als Werkzeuge gebrauchen will und es nicht von uns abhängt, ob Menschen ihre Meinung ändern. Wenn sich das politische Klima in den letzten Wochen und Monaten und Jahren so krass angehitzt hat, dass die Menschen einfach Angst haben, miteinander zu reden, dann ist das keine gesunde Entwicklung. Und ich glaube, dass es in Gemeinden vielleicht ähnlich ist, dass wir nicht miteinander reden, nicht wirklich sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Und das ist nicht gut. Wir brauchen eine gesunde Streitkultur. Es ist okay, wenn du Gefühle und Ansichten hast. Die Art und Weise, wie wir unsere Ansichten präsentieren, brauchen und erfordern eine Offenheit, auch zuzuhören, was sagt mein Gegenüber. Wenn ich in einem Streit sage, du, wenn du nicht meiner Ansicht bist, dann kündige ich einfach. Dann lege ich all meine Investitionen beiseite und so und dann höre ich auf, in der Gemeinde mitzuarbeiten, wenn ihr nicht alle macht, was ich sage. Dann ist das praktisch Erpressung. Weil wir nicht wirklich offen miteinander reden. Die Offenheit liegt darin, dass wir einander zuhören, versuchen, Lösungen gemeinsam zu tragen, einander nicht zu erpressen, sondern wirklich gemeinsam miteinander reden. Ich wünsche uns allen, dass wir Nachfolger Jesu in Demut zueinander kommen, einander zuhören, einander verstehen lernen und gemeinsam unsere Entscheidungen vor Gott bringen, damit er das Beste daraus macht. Wir werden nicht immer die besten Entscheidungen treffen und wir haben in der Vergangenheit auch nicht immer gute Entscheidungen getroffen, aber Gott wird uns führen. Und das ist mein Trost. Der Erfolg der Mission liegt nicht bei uns. Er liegt bei Gott, unserem Vater im Himmel, der nicht nur in deinem Leben arbeitet, sondern auch in meinem und im Leben meines Gegenübers und bei Menschen, von denen ich gar keine Ahnung habe, dass die jetzt gerade unter dem Einfluss Gottes stehen, weil ich das noch nicht sehen kann. Die Frage ist dann nicht, wo sind die anderen? Die Frage liegt bei dir. Bin ich offen? Bin ich offen, zuzuhören? Bin ich offen, mich korrigieren zu lassen? Bin ich offen, ehrlich zu sein? Und das in einem Geiste, der liebevoll und freundlich ist und geduldig, aber einfach auch ehrlich. Und wenn man da mal explodiert, meine Güte, dann haben wir einander wirklich wahrgenommen. Dann haben wir gemerkt, das ist dir wichtig, das liegt dir auf dem Herzen. Und dann merken wir vielleicht auch, vielleicht sollten wir unsere Gedanken, unsere Entscheidung überdenken, weil es dir so wichtig ist. Weil wir gemeinsam Reich Gottes bauen wollen. Und wir wollen dich nicht übersehen. Wir wollen gemeinsam nach vorne gehen. Vielleicht nimmst du etwas mit aus der Predigt für die Gemeinde. Vielleicht aber auch etwas für dein Arbeitsleben oder deine Beziehung. Lass uns gemeinsam miteinander reden und schauen, dass wir dem Beispiel Jesu folgen, der sich führen und leiten lässt, der nicht zu Gewalt greift. Weil es gibt so viele Arten und Weisen außerhalb von körperlicher Gewalt, die wir einander antun könnten. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich nach der Predigt fragen, werde ich euch erklären, was es für andere Formen von Gewalt so gibt. Ne? Und wenn wir in einem Gespräch sprechen, werde ich euch das vielleicht auch so dann sagen, wenn ihr das mal macht. Ne? Dass wir einfach feinfühliger werden, einander besser verstehen und lernen können, auch Menschen zu erreichen, die anders denken als wir, anders denken als du. Und mit dem Satz will ich enden. Wenn wir es nicht schaffen, unterschiedlich in der Gemeinde zu denken, wie sollen wir Menschen erreichen, die ganz anders denken als wir? Und mit diesem Gedanken lade ich euch ein, zum Abschluss zu beten.